Fragen in einer Weise nachzugehen, wie es aus den Unterlagen anderer Fälle nicht möglich ist. Letztlich ist es also kein Zufall, dass Goldhagen und ich unter Hunderten deutscher Nachkriegsprozesse unabhängig voneinander auf genau dieselben Gerichtsprotokolle stießen. Im Gegensatz dazu behauptet Goldhagen, um mit dem Problem der Beweiskraft von Täteraussagen fertig zu werden, dass es aus methodologischen Erwägungen notwendig ist, alle apologetischen Aussagen zu ignorieren, wenn sie nicht durch andere Quellen bestätigt werden. Auch Goldhagen ist sich bewusst, dass man der Versuchung widerstehen sollte, aus einer schließlich beliebigen Vielzahl von Fällen besonders geeignetes Material herauszusuchen, um Verzerrungen bei den Schlussfolgerungen zu vermeiden. Und er versichert, zweifellos werden aufgrund dieser methodischen Position einige auf Wahrheit beruhende Selbstrechtfertigungen ausgeschlossen werden. Dies mag die hier vertretene Ansicht über die Täter ein wenig verzerren. Dennoch glaube ich, dass derlei Behauptungen nur selten wahr sind und es darum nur unerhebliche Folgen hat, wenn man sie übergeht. Aber vermeidet Goldhagens Methode Verzerrungen? Welchen Maßstab verwendet Goldhagen in der Praxis, um Aussagen als apologetisch einzustufen und folglich auszuschließen, sofern sie nicht von anderer Seite bestätigt werden? Für Goldhagen sind Aussagen aller Wahrscheinlichkeit nach apologetisch, wenn die Zeugen in Abrede gestellt haben, dass sie auch mit ganzer Seele, dass sie mit Willen, innerer Beteiligung und moralischer Zustimmung bei dem Morden dabei waren. Kurz, jede Aussage über die seelische Verfassung oder die Motivation, die sich mit seiner Ausgangshypothese nicht deckt, wird, sofern nicht anderweitig bestätigt, ausgeschlossen, und erhärtende Belege für eine seelische Verfassung zu finden, ist angesichts des Fehlens zeitgenössischer Briefe und Tagebücher nahezu unmöglich. Folglich bleibt Goldhagen nur ein Rest von Aussagen übrig, die mit seiner Hypothese vereinbar sind,